Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
So, ihr Lieben, heute ist Premiere quasi, zumindest für uns, denn wir sind heute an einem anderen Ort, als wir es normalerweise sind. Normalerweise sind wir im Büchereck ja immer hinten im Kabuff, weil da der Ton so schön ist. Das ist aber nicht so gemütlich. Und deshalb haben wir heute das Highlight, dass Carola uns in ihre Wohnung eingeladen hat. Und wir jetzt endlich mal schön entspannt hier bei Kaffee und Kuchen bei ihr zu Hause am Küchentisch sitzen.
Mit ganz vielen Büchern.
Mit ganz vielen Büchern. Und man muss ja dazu sagen, man kommt in diese Wohnung rein und man weiß direkt, dass hier eine Buchhändlerin wohnt. Denn die Tür öffnet sich und man steht direkt im Flur vor dem ersten riesigen Bücherregal. Es ist dann aber noch gar nichts, weil wenn man dann in die Küche bzw. das Wohnzimmer weitergeht, dann kommt die richtige Bücherwand erst. Und ich muss sagen, es ist ja schon ein kleines Träumchen, Carola. Wie hast du denn so viele Bücher zusammengesammelt? Wie geht das?
Das sind über 30 Jahre Buchhändlerleben. Jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bin. Ja, und da hat sich im wahrsten Sinne des Wortes einiges angesammelt, was als Lieblingsbuch dann auch bei uns hier einfach bleibt. Ich muss uns sagen, weil ich wohne hier mit meinem Mann, der zum ganz großen Glück, auch unheimlich gerne liest und vor nichts zurückschreckt. Der liest halt auch mal so ganz schwierige Sachen, politische Biografien unheimlich gerne. Das findet er ganz spannend, geht mit Büchern auf Reisen in alle möglichen Länder. Man hat natürlich auch so eine kleine Vorliebe. Da toben wir uns dann beide aus. Mein Mann liest auch unheimlich gerne Krimis und ich rase eigentlich querbeet durch alle Genres. Ja. Und ein Buch, das garantiert in meinem Bücherregal bleiben wird, erstmal, das ist das Buch von Anne Raabe, Die Möglichkeit von Glück. Es ist im Klett-Cotta Verlag erschienen und das möchte ich euch eigentlich ganz dringend ans Herz legen. Es ist ein Buch, das mich unglaublich aufgewühlt hat, aus dem einfachen Grund, ich bin auch ein Kind der DDR. Und Anne Raabe schreibt hier auch eine Familiengeschichte, die auch gleichzeitig natürlich DDR-Geschichte ist und Vergangenheitsbewältigung und das wirklich ganz intensiv und hervorragend erzählt. Anders kann ich es gar nicht sagen. Und damit ihr so einen kleinen Einblick bekommt, wie das so anfängt bei ihr, lese ich euch mal ein ganz kleines Stückchen vor. Alle Familien haben solche Geschichten, gemeinsame Erlebnisse, die eine Familie zu einer Familie machen, Geschichten, die man sich immer wieder erzählt, die Geschichten von einem missglückten Weihnachtsbraten, von Irrfahrten zu einem lang ersehnten Urlaubsziel, Missgeschicke und Tollpatschigkeiten, die einen noch immer die Lachtränen in die Augen treiben. Diese Geschichten, an die man denkt, wenn man zu Hause denkt. Was Tim und ich uns erzählen, wenn wir über unsere Kindheit sprechen, sind Geschichten davon, wie wir gelernt haben, still zu sein. Und das ist sowas, also diese Geschichte hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe die ziemlich in einem Rutsch gelesen. Aufgrund meiner eigenen Familiengeschichte hat sie mich natürlich total aufgewühlt und auch viele eigene Erinnerungen wieder wachgerufen. Es geht um eine Familie, die, wie es viele gab, ganz fest in diesem diktatorischen System verhaftet war. So kann man es wirklich sagen. Die entweder geschwiegen haben oder stillgehalten haben aus Angst und die aber alles mitgetragen haben, was diese DDR so ausgemacht hat. Ein System der Gewalt, des Schmerzes und des Schweigens, kann man gar nicht anders sagen. Und hier geht es um eine junge Frau, Stine. Sie wird 86 geboren. Sie ist also, als die DDR quasi dann nicht mehr existierte, 3 Jahre alt. und hat eigentlich von der Geschichte der DDR so gar nichts mitbekommen. Ihre Mutter ist Pädagogin, sie ist Erzieherin und vertritt diese ja, staatliche Pädagogik der Strenge und ja, des Drills durch und durch. So erzieht sie auch ihre Kinder. Stine und ihr Bruder werden mit einer unglaublichen Gewalt und erzogen. Sie werden geschlagen. Also es ist schon ein bisschen unfassbar, aber wenn man es hinterfragt oder wenn man ein bisschen Ahnung hat oder Kenntnis hat, dann weiß man, genau so ist es. Nun ist natürlich Gewalt nicht ein Phänomen der DDR-Geschichte, aber in diesem Buch ist unglaublich viel Gewalt. Der Staat übt ja, hat ja auch, dieser ehemalige Staat, hat ja auch viel Gewalt auf seine Bürger ausgeübt. Und diese junge Frau, diese Stine, ist jetzt erwachsen, hat selber zwei Kinder und will eigentlich alles anders machen. Sie hat viel Gewalt erfahren, viel Missachtung erfahren, keine Liebe eigentlich, nicht von ihren Eltern. Der Vater hat eigentlich immer geschwiegen, bis zu einer Begebenheit. Und da kommt man, also da kriegt man richtig Gänsehaut. Da beschreibt Anne Rabe eine Situation in dieser Familie. Da werden die Kinder, Stine und ihr kleiner Bruder Tim, gezwungen von ihrer Mutter in eine Badewanne zu steigen mit brühend heißem Wasser. Alleine wenn man diese Szene liest, da wird einem schon ganz Angst und Bange. Und das ist das einzige Mal in der Geschichte, wo der Vater dann losgeht und die Kinder aus der Badewanne holt, weil er das Gejaule aus dem Badezimmer nicht mehr ertragen kann, weil er eigentlich in Ruhe Fernsehen gucken möchte. Und dann merkt, als er selber ins Wasser greift, dass das brühend heiß ist. Und so geht die Geschichte durch und durch weiter. Aber Stine als junge Frau möchte es anders machen und möchte natürlich auch ein bisschen mehr über ihre Familiengeschichte erfahren. Und das hat mich eigentlich auch sehr beeindruckt, wie Anne Rabe das zusammenführt. Sie hat einen Großvater, die Stine, der ein liebevoller Opa ist, aber eigentlich auch dieses System DDR, also das lebt er einfach, das ist in ihm drinne. Er war in der Hitlerjugend, er war in Stalingrad, da wurde er verletzt, hat das auch nur überlebt aufgrund der Verletzung, weil er dann zurückgebracht wurde. Er hat die DDR mit aufgebaut, er hat sich durchgekämpft, er hat dieses System verinnerlicht und er war Schuldirektor. Und Stine möchte eigentlich ein bisschen mehr wissen von ihrer Familiengeschichte und versucht es irgendwie rauszukriegen. Aber in dieser Familie schweigen alle, keiner redet mit ihr, also keiner redet über diese Geschichte mit ihr. Und so tauscht sie sich mit Freunden aus, die sie wieder trifft als junge Frau und steigt zutiefst in die Archive, die ihr zur Verfügung stehen, ob das nun die Stasi-Unterlagen sind oder in der Schulbehörde Unterlagen sind, um irgendwie sich mit ihrer Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Und ich will jetzt hier nicht alles verraten, denn ihr sollt das ja noch lesen, dieses Buch. Und ich sage euch, mich hat es total aufgewühlt. Ich hatte das große Glück, ich hatte eine unglaublich wunderbare Großmutter, die viel mit mir geredet hat. Die Familienverhältnisse, in denen Stine aufwächst, sind leider so ähnlich wie meine. Aber ich habe das totale Kontrastprogramm erlebt, als ich meinen Mann dann kennengelernt habe, der nämlich aus einer Familie gekommen ist, die christlich sehr engagiert waren, in der Kirche engagiert waren, die sich nichts haben gefallen lassen in diesem System. Und wo ich erst mal gelernt habe, genauer hinzugucken und auch zu hinterfragen, was da eigentlich passiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Könnte vielleicht auch mal ein Buch drüber schreiben, weiß ich aber nicht genau, ob ich das möchte. Es ist eine unglaublich spannende Geschichte, denn meine Kinder sind genauso alt wie Stine. Also die sind auch im Bereich der Wende geboren und haben aus der DDR nicht viel mitbekommen, aus der DDR-Geschichte nicht viel mitbekommen, so weil sie anders aufgewachsen sind. Aber sie können uns alles fragen und alles, was wir wissen, erzählen wir ihnen. Das ist einfach so. Man fragt sich natürlich am Ende des Buches, ob die Möglichkeit von Glück bestanden hätte oder ob es die gegeben hätte, wenn die Eltern und der Großvater dazu gestanden hätten und gesagt hätten, was passiert ist oder es erklärt hätten oder Stine richtig in diese Familiengeschichte mitgenommen hätten. Das kann man natürlich so erstmal stehen lassen. Ich weiß es nicht, ob es funktioniert hätte. Möglich ist es sicher. Ja, es ist einfach eine Möglichkeit. Und man weiß ja auch, dass das Leid, das in Familien geschieht, viele Generationen weitergetragen wird. Das ist nichts Neues, das wissen wir alle. Und ja, es ist ein unglaublich packendes Buch. Ich konnte es nicht aus der Hand legen, obwohl es in mir viele schreckliche Erinnerungen auch wachgerufen hat. Aber es hat mich total fasziniert, wie Anne Raabe das alles zusammenpackt in diese, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das Buch hat. Ich muss mal gerade gucken, dann sage ich es euch. 380 Seiten ungefähr. Und es ist so in so einem schönen Stil geschrieben, ganz präzise, kein Wort zu viel, kein Laber, 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 bla bla bla. Nein, hier geht es zack, zack, zack um die Geschichte und das macht es vielleicht auch so lesenswert. Man kommt da durch, man kriegt ein bisschen Geschichte erzählt und vielleicht auch mal ein Thema etwas näher gebracht, womit man sich noch gar nicht beschäftigt hat. Ja, das ist das Buch, was ich euch als erstes empfehlen möchte. Eine unglaublich tolle, schrecklich tolle Familiengeschichte, könnte man beinahe sagen. Absolut lesenswert. Es gibt einen ganz anderen Blick auf ein früheres Stück Zeitgeschichte unseres Deutschlands. Und was diese Generation, ja, was diese Generation zu tragen hat im Prinzip. Ne?
Ja.
Ja.
So.
Das war's.
Das wandert ja jetzt bei dir ins Regal, Carola.
Ja.
Und wo wir schon über Regale sprechen, ach, ich bin einfach der King der Überleitung, man muss es ja einmal sagen.
Genau.
Möchte ich auch ein bisschen von meinem Bücherregal erzählen, denn ich muss gestehen, mein Bücherregal ist sehr viel kleiner als Carolas, was gar nicht mal so daran liegt, dass ich so wahnsinnig wenig gelesen hätte, sondern es liegt einfach daran, dass ich schon mehrmals wegen Umzügen aussortieren musste und einfach schon, ja, ganz viel, man muss es leider sagen, schon verloren habe, gespendet habe, wie auch immer.
Oh, das kann ich nachvollziehen.
Ja, manchmal ist halt einfach kein Platz und so geht es mir jetzt auch. Ich habe, glaube ich, ein großes Bücherregal und das ist aber auch schon, das ist bis zum Bersten, ist es gefüllt. Also die stehen bei mir teilweise schon in zwei Reihen. Ich habe so Stapel dann immer auf meinem Nachttisch liegen und auf meiner Fensterbank von den Büchern, die ich noch lesen möchte, die ich schon gekauft habe, aber
die man auch nicht aus dem Blick verlieren
genau,
will.
Genau, ja, dass man die nicht vergisst. Also ich glaube, ich werde die nächsten 20 Jahre werde ich auf jeden Fall was zu lesen haben, gefühlt.
Wenn es ab morgen keine Bücher mehr gibt, wir haben genug.
Genau. Und ja, unter diesen Büchern sind auch Leseexemplare, denn wir haben ja als Buchhändler und Buchhändlerinnen das große Glück, dass wir Bücher vorab lesen können.
Mhm.
Und eines dieser Leseexemplare, was mir Christiane, unsere Chefin, in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, Janina, das ist, glaube ich, ein Buch für dich. Das ist Morgen, Morgen und wieder Morgen von Gabriele Zevin. Es ist erschienen bei Eichborn und wurde übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Sonja Bonnet. Und es ist ein Buch über Videospiele. Und ich muss sagen, der Plot hat mich direkt abgeholt, denn ich habe selber Game Design studiert, bevor ich meine Buchhändlerausbildung gemacht habe. Und ja, deshalb ist es tatsächlich ein Buch für mich. Ich finde aber nicht nur ein Buch für Leute, die gerne Videospiele spielen, sondern eigentlich für alle, die mal so eine richtig schöne Freundschaftsgeschichte lesen wollen. Es geht nämlich um Sadie und um Sam. Die beiden lernen sich, ich meine, es ist Anfang der 90er Jahre, lernen die sich kennen in einem Krankenhaus. Sam ist da, weil er Probleme mit seinem Fuß hat und Sadie ist da, weil ihre Schwester momentan im Krankenhaus liegt. Und die treffen sich durch Zufall im Aufenthaltsraum und fangen an, zusammen Super Mario zu spielen. Und das ist so der Aufhänger des Ganzen und es ist eigentlich relativ schnell klar, die beiden sind einfach Seelenverwandte. Also das ist eine Liebe, muss man sagen, die überhaupt nicht romantischer Natur ist, aber die so, ja, sie sagen das auch selber, es ist so mehr sogar noch als romantische Liebe. Es ist einfach Seelenverwandtschaft zwischen den beiden. Und die beiden verlieren sich dann einige Jahre tatsächlich aus den Augen und treffen sich dann wieder, als Sadie und Sam beide Studenten sind. Und sie fangen an, gemeinsam Videospiele zu entwickeln. Und sie entwickeln ein Videospiel, den Titel Ichigo, der quasi über Nacht ihnen zum Erfolg verhilft. Die werden quasi über Nacht berühmt. Und dieses kleine Team, was sie anfangs noch haben, aus den beiden und aus Sams Freund zusammen, diese drei Leute, das wächst relativ schnell auf eine richtige Firmengröße an, kann man einfach nur sagen. Und dieser Erfolg verändert natürlich auch die Beziehung zwischen den beiden. Wie das so ist, wenn man dann erfolgreich ist, ist es manchmal nicht ganz einfach, gerade wenn dann auch noch mehr Leute ins Team dazukommen, und man sich vielleicht auch kreativ in unterschiedliche Richtungen entwickeln möchte. Die beiden haben es also nicht so ganz leicht. Und was mich an diesem Buch so fasziniert hat, ist nicht nur diese Retro-Atmosphäre, die das Ganze hat, sondern wie realistisch die Gabriele Cevin es schafft, diese Charaktere zu zeichnen. Also ich hätte es nicht gedacht, dieses Buch hat wirklich eine unglaubliche Sogwirkung. Also man fliegt irgendwie so durch die Seiten. Also das hat, glaube ich, gucke mal, es hat 500 Seiten, über 500 Seiten. Und ich habe die, glaube ich, an 2 Tagen, waren die einfach weg. Also ich weiß nicht, ich kann gar nicht mal genau beschreiben, was das ist, was diese Sogwirkung ausmacht. Aber man taucht einfach so ein in diese Geschichte und man ist wirklich genau im Geschehen. Und diese Charaktere, die Gabriele Cevin zeichnet, die sind so realistisch, wie ich das selten bei einem Buch gesehen habe. Also die Entscheidungen, die die treffen und die Konflikte, die da entstehen über die Zeit, man möchte meinen, sie sind wirklich aus dem echten Leben gegriffen. Also es ist manchmal ein bisschen frustrierend, muss man sagen, weil die nicht immer nur rationale Entscheidungen treffen. Da sind natürlich viele Emotionen dabei, gerade wenn man so ewig lange befreundet ist wie die beiden. Und es ist aber wirklich so schön und toll gemacht und geschrieben, dass ich das eigentlich nur jedem ans Herz legen möchte, der mal wieder so eine richtig schöne Freundschaftsgeschichte lesen möchte. Ich fand's sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das ist mein erster Tipp für euch. Morgen, morgen und wieder morgen von der Gabriele Cevin.
Das klingt auch schön.
Ja.
Klingt sehr schön und sieht auch total cool aus, ne? Mal so ganz anders.
Ja, also man sieht, ihr könnt das jetzt natürlich nicht sehen, weil es ist ein Podcast.
Genau.
Aber man sieht die große Welle von Kagawana, glaube ich, heißt das Gemälde. Dieses berühmte,
genau.
Ich glaube, es ist ein Holzschnitt, so ein japanischer. Und dann ist so in, wie soll ich das beschreiben, die Typografie ist so in Retro-Optik wirklich angelegt. Ja. Also es ist auch wirklich sehr, sehr schick, muss man dazu sagen.
Ja.
Also auch ein schönes Buch fürs Regal dann.
Und es macht neugierig, wenn man es anguckt.
Genau.
Ne? Also wenn man es in die Hand nimmt.
Ja.
Schon mal.
Genau. Ja, das zu meinem ersten Buch. Nico, erzähl uns doch mal, wie sieht es denn bei dir zu Hause aus?
Ja, also ich bin jetzt ganz neidisch hier. Also, die Bücherregale, weil die sehr auch sehr schön sortiert sind. Bei mir ist das so sehr chaotisch. Also ich habe halt so eine ganz merkwürdige Art, die zu sortieren, also teilweise thematisch. Also ich habe dann eben auch die Gedichtbände zusammen und die Graphic Novels auf der einen Seite, dann Fantasy und ich lese auch viele Klassiker und da habe ich dann die mehr so nach ihr Erscheinungsdatum, also mehr so die Autoren dann zusammengepackt. Also jetzt George Eliot und die Bronte-Schwestern sind zusammen und Hemingway, Steinbeck, George Orwell sind auch alle zusammen irgendwie auf einem Haufen.
Ist ja aber interessant.
Und da blicke ich im Grunde nur durch. Das Problem ist jetzt, oder also mehrere Probleme. Erstmal, dass ich nicht genügend Bücherregale habe. Also im Grunde habe ich dann ganz viele Büchertürme, also mittlerweile schon ganz sehr viele und sehr hohe. Also die dann auch mal umfallen, das ist dann nicht so schön. Und das Problem ist auch, dass diese Sortiermethode nicht so richtig bei neueren Romanen funktioniert, weil
guck an.
Die haben dann keine so richtige Sortierung. Es sei denn, manchmal, wenn ich mehrere Romane von einem Autoren oder einer Autorin habe, die kann ich dann alle schön zusammenpacken und dann teilweise ist dann auch McCarthy neben McEwan und sowas, oder das sind schon, aber trotzdem, oder manchmal mache ich auch das nach Ländern, also weil ich auch gerne englische und dann amerikanische oder japanische lese, aber so richtig hundertprozentig funktioniert das nicht.
Aber du findest deine Bücher immer wieder.
Genau, das ist das Wichtigste.
Ja, genau, das ist das Wichtigste.
Ja, und genau, ich hatte ja schon McCarthy erwähnt eben. Den habe ich nämlich heute auch mitgebracht. Den lese ich auch sehr gerne. Allerdings, das letzte Buch, was er davor geschrieben hat, war 2006, also schon sehr lange her. Das war Die Straße. Für die hat er auch den Pulitzer-Preis gewonnen. Wurde auch schon verfilmt. Und jetzt hat er eben 2 neue rausgebracht, und zwar The Passenger und Stella Maris. Und die gehören so zusammen. Ist jetzt auch im Grunde fängt man mit The Passenger an. Allerdings wird es noch komplizierter, weil der spielt in den 1980er Jahren und Stella Maris spielt allerdings 10 Jahre vorher in den 1970er Jahren. Und es geht um Geschwister, und zwar Bobby und Alicia Western. Und ihr Vater hat beim Manhattan Project mitgearbeitet. Also er war mit verantwortlich, die Atombombe zu entwickeln und zu bauen. Und diese generationsübergreifende Schuld oder so, die spielt eben auch in dem Roman eben eine Rolle. Aber auch die Mathematik an sich. Also beide sind sehr mathematisch sehr begabt gewesen, also in ihrer Jugend. Aber beide sind davon abgekommen auf unterschiedliche Art und Weise. Und beispielsweise Alicia war sehr, also so eine Art Wunder, mathematisches Wunderkind, hat auch mit dem einen Tutor gehabt, und zwar Alexander Gotendieck. Also ja, auch den gibt es auch wirklich. Das hat er dann aus der Wahrheit genommen, also aus der Wirklichkeit genommen. Allerdings wurde bei ihr dann auch Schizophrenie diagnostiziert. Und dann im zweiten Buch, in dem Estella Maris, der ist auch sehr anders geschrieben, denn da ist sie in Wisconsin, in Black River Falls, in einer psychiatrischen Anstalt. Und in dem zweiten Buch geht es eben darum, es hat weniger Handlung, sondern mehr wie sie mit ihrem Psychiater sich unterhält und was sie da über ihr Leben und über Mathematik und ihr alles denkt und fühlt. Mhm. Jetzt bin ich ja schon beim zweiten, aber erstmal mal zum ersten zurück. Denn das erste beginnt nämlich mit ihrem Tod. Also das ist auch noch so eine Sache, weil ich weiß gar nicht, wo ich alle überall anfangen muss. Denn die beiden sind Geschwister, aber es ist auch noch ein bisschen mehr als Geschwisterliebe da drin. Also sie sind auch mehr verliebt als so.
Geschwister normalerweise sind.
Genau, und McCarthy lässt das so ein bisschen offen, also er sagt nicht, also schreibt nicht genau, wie weit das denn gegangen ist, also das ist immer so ein bisschen. Aber das The Passenger ja 1980 spielt, also 10 Jahre im Grunde nach dem Tod von Alicia, spielt das eben auch so eine Rolle, eben seine Trauer, mit der er eben umgehen muss. Ja. Und Bobby Western ist nämlich jetzt, also er war ja auch sehr mathematisch sehr begabt, aber ist dann doch davon abgekommen. Und das spielt aber trotzdem immer in seinen, also es gibt auch viele Unterhaltungen, die er mit anderen Personen führt, wo das immer wieder aufkommt. Und eben auch jetzt mathematisch oder philosophisch dann darüber diskutiert wird. Er selber war zeitweise Rennfahrer, bis er einen schweren Unfall hatte, und mittlerweile ist er Bergungstaucher und damit, also sehr, sehr außergewöhnliche Sachen. Und damit fängt das dann nämlich auch an bei ihm, denn ist ein Flugzeug abgestürzt und das ist jetzt unter Wasser und deswegen wird er eben engagiert und er taucht dann darunter und da stellt er sehr merkwürdige Sachen fest, denn erstmal ist das Flugzeug im Grunde im einwandfreien Zustand, bis auf die Tatsache, dass es unter Wasser ist und nicht in der Luft. Und als sie dann da reinkommen, ist eben das Problem, dass die Blackbox weg ist, obwohl das Flugzeug im Grunde nicht kaputt ist. Also irgendwie ist die Frage, wo ist das geblieben? Und später stellt sich dann auch noch raus, dass auch noch ein Passagier fehlt, obwohl eben alles einwandfrei ist. Also sehr, sehr viele Fragen werden da aufgeworfen. Und das ist auch sowas, was in dem Roman sehr viel vorkommt, dass eben mehr Fragen aufgeworfen werden als beantwortet im Grunde. Oh. Also darauf muss man sich auch so ein bisschen einlassen, also nicht so jetzt Frage und Antwort so
ungefähr. Und am Ende gehe ich ganz schlau aus dem Buch raus.
Sondern am Ende hat man dann noch mehr Fragen. Denn als er dann eben danach wieder nach Hause kommt, dann stehen auch irgendwie, also kommen auch zwei sehr komische Agenten. Stehen dann bei ihm im Grunde in der Wohnung und stellen ihm dann auch Fragen. Und dann ist immer nicht so ganz klar, ob er jetzt mehr weiß als sie oder die mehr als er wissen und was sie überhaupt wissen wollen und was überhaupt passiert ist. Und dann hat es auch so ein bisschen, dieser Verfolgungswahn spielt dann auch in dem ganzen Roman so eine Sache. Und das funktioniert dann natürlich sehr gut mit dem Fragen offen lassen und wer sind die jetzt eigentlich und was wollen die und... Und hinzu kommt dann auch noch, dass in dem ersten Buch, also in diesem The Passenger, dann auch Alicia immer wieder Kapitel dazwischen hat. Mhm. Allerdings sind die sehr, sehr abgefahren. Also okay. Da hatte ich also erzählt,
dass... Ganz nach deinem Geschmack.
Genau. Und denn sie wurde ja mit, sie hat ja Schizophrenie. Und in diesen Kapiteln werden dann ihre Halluzinationen eben dargestellt. Und dann kommen da eben Personen auf, die sie sich vorstellt und die mit ihr reden und die irgendwelche ganz komischen Sachen machen. Und ich habe die auf Englisch gelesen und als ich die ersten paar von ihren Kapiteln gelesen habe, musste ich erstmal dann doch das Deutsche angucken und habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden oder irgendwie was überlesen oder was. Ja. Aber die sind wirklich so verrückt. Also das ist auch schon sehr, sehr ungewöhnlich, also im Kontrast zu dem Rest des Romans. Und dadurch ist eben auch so ein bisschen eben das Gute mit dem zweiten, wo man dann sie nochmal richtig denn kennenlernt. Also nicht nur in dieser Situation, wo sie dann halluziniert, sondern wirklich...
Sondern ihr Leben eigentlich erstmal richtig.
Genau, also die, genau, wo sie da eben in diesem in der Psychiatrie dann eben darüber redet. Und eben ist halt sehr, sehr außergewöhnlicher Roman, wo dann ja die Handlung dann teilweise eben in den Hintergrund gerät und dieses über die Philosophie und Mathematik eben reden und überlegen und die unterschiedlichen Personen, die dann auftauchen, ist wirklich sehr außergewöhnlich.
Aber es ist schon ein Roman, also kein Thriller.
Schon ein Roman.
Aber außergewöhnlich.
Sehr, sehr außergewöhnlich, genau.
Okay. Also, das liebt Nico, wir wissen. Genau. Außergewöhnliche Geschichten, die mehr Fragen aufwerfen als Antworten. Ja. Und ist es zwingend, dass man beide Bände liest, um das Ganze zu verstehen?
Genau, würde ich schon sagen. Also ich glaube, theoretisch haben einige gesagt, dass das nicht notwendig ist, aber ich glaube, wenn man die einzeln liest, dann das klappt nicht so richtig. Also irgendwie gehören die schon so.
Die Geschichte gehört zusammen. Genau, also, ja, verbindet sich dann irgendwie. Ja. Mhm. Muss man dann im Kopf sortieren.
Ja, genau.
Das kann man ja. Sortieren mache ich auch gerne. Sortiere meine Bücher. Meine Bücher sortiere ich regelmäßig. Ja. Und dann verschenke ich manchmal was. Manchmal kommt die Familie an und sagt, ach, kann ich mir das mal borgen? Aber du weißt schon, dass du das nicht wieder kriegst. Naja, ich weiß ja, wo es ist. Na, und ansonsten sortieren. Also ich habe alles alphabetisch. Ist, glaube ich, eine ziemliche Buchhändlerkrankheit. Weil ich denke mir, ich finde sonst nichts wieder. Also ich habe schon mal so Bilder gesehen, wo Bücherliebhaberinnen das nach Farben sortiert haben.
Oh, das habe ich auch mal probiert.
Das wäre für mich ein Unglück. Ich würde tagelang nach den Büchern suchen.
Vor allem, du musst dann die Reihen auseinanderreißen teilweise. Ich habe das mal ausprobiert. Genau. Als ich umgezogen bin, habe ich gedacht, oh, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mein Bücherregal mal umzusortieren. Dann war ich so, oh, wenn man es so nach Farbe sortiert, da sieht schon schnieke aus. Bis ich dann festgestellt habe, dass ich meine ganzen Fantasy-Reihen dann auseinanderreißen muss und dann Band 2 von Skullduggery Pleasant links oben ist und Band 5 ganz unten und dann habe ich da doch aufgegeben und ist nach Genre eher sortiert.
Ja, also ich habe sie nach Alphabet. Das ist auch. Ja. Und dann habe ich aber auch ein bisschen Sachbuch habe ich extra und dann gibt es so Sachen. Ich habe zum Beispiel ziemlich viele Bücher aus dem Gogols Verlag, die habe ich alle zusammenstehen. Das sind so meine Lieblings, das sind meine Schätze. Ich gehe auch Israel ist halt ein ganz großes Thema und Holocaust ist für mich irgendwie, das hat sich so eingeschlichen bei mir, so ein ganz großes Thema und Judengeschichte durch meine Schwiegermutter, die ist Jüdin und das steht dann schon so zusammen, weil dann denke ich plötzlich über irgendwas nach und dann weiß ich genau, ach, das hatte doch da und damit was zu tun, dann weiß ich genau, wo es steht. Also, aber alles andere ist halt wirklich alphabetisch und jede Menge Kinderbücher.
Ja.
Das liebe ich halt auch sehr. Die wandern aber hier. So langsam verlassen sie die Wohnung. Dann habe ich wieder ein Regalbrett frei. Ist auch schön. Aber Nikos Buch handelte von Geschwistern. Ich habe auch eins mitgebracht, das von
Super
Geschwistern handelt. Es ist auch eine Familiengeschichte, aber es ist auch die Geschichte von Geschwistern. Und zwar ist es von Clara Dupont-Monod. Ich hoffe, das spreche ich einigermaßen richtig aus. Es heißt Brüderchen. Es ist aus dem Piper Verlag und übersetzt aus dem Französischen von Sonja Fink. Und das Buch hat mich eigentlich sofort angesprochen. Das Cover hat mich neugierig gemacht. Da ist so eine vertrocknete Distel drauf. Und oben drüber steht ein Satz. dieser Roman bewegt uns, weil er Familie als eine fragile und doch belastbare Daseinsform beschreibt. Es geht wieder um eine Familie. Es ist so eine ganz besondere Familienkonstellation. Und der erste Satz, der hat mich eigentlich schon gleich so reingezogen. Da war ich so total begeistert. Eines Tages wurde in einer Familie ein unangepasstes Kind geboren. Da habe ich gedacht, ein unangepasstes Kind. Und dann geht's weiter. Und obwohl das ein etwas seltsames Wort ist, beschreibt es die Realität eines kraftlosen Körpers und eines beweglichen, leeren Blicks sehr gut. Unterentwickelt wäre fehl am Platz, beschädigt auch. Denn das klingt nach einem kaputten Gegenstand, den man nur noch wegwerfen kann. Unangepasst hingegen benennt die Tatsache, dass das Kind nicht nach gängigen Maßstäben funktionierte. Dass es in vielerlei Hinsicht außen vor war, aber trotzdem am Leben teilhatte, wie ein Schatten in der Ecke eines Gemäldes, der nicht so ganz dazu zu gehören scheint, obwohl der Künstler ihn absichtlich dorthin gemalt hat. Und wir lernen eine Familie kennen, die in den Bergen wohnt, die sehr naturverbunden lebt und recht glücklich ist. Sie haben zwei Kinder, also Mutter, Vater, zwei Kinder und dann wird das dritte Kind geboren und es verändert sich eigentlich alles in dieser Familie. Denn nach einigen Monaten stellt die Mutter fest, dass das Kind wohl nicht richtig sehen kann. Natürlich wird ein Termin beim Arzt gemacht, das Kind wird untersucht und es wird festgestellt, dass es blind ist und dass es sich mit 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht so entwickeln wird wie alle anderen Kinder und vielleicht eine Lebenserwartung von 3 Jahren hat. Und dann ist das Buch in eigentlich 3 Abschnitte geteilt und es ist eine ganz außergewöhnliche Erzählweise. Es erzählen nämlich die Steine, schauen von außen, die Steine, die auf dem Hof sind, in der Mauer sind, die schauen auf diese Familie, erzählen uns die Geschichte. Und das ist ein Blick so von außen gerichtet. Es ist dann irgendwann im Laufe des Lesens, war es völlig außen vor in meinem Kopf, dass das die Steine erzählen. Aber die haben so einen ganz neutralen Blick darauf. Die beobachten, wie diese kleine Familie mit ihrem Schicksal umgeht. Und als erstes erfahren wir, wie der ältere Bruder damit umgeht. Es ist dann um die Weihnachtszeit, er ist ungefähr 10 Jahre alt und es ist so eine kleine Begebenheit und er fängt an, sich diesem Kind wirklich, dieses Kind ganz hingebungsvoll zu versorgen. Er steht extrem früh auf, er richtet alles, er holt es aus dem Bett, er ist ganz liebevoll und ganz fürsorglich, passt immer auf, dass der Kopf richtig liegt, dass die Wippe alles gepolstert ist und. Also er hat so eine Liebe, die man spürt die richtig in den Seiten, in den kleinen Sätzen, in den kleinen Begebenheiten, die beschrieben werden. Und er versucht mit all seiner Liebe, die er diesem Kind gibt, die Eltern natürlich auch zu entlasten, die total traurig sind natürlich, ob der Gewissheit, dass dieses Kind nicht lange bei ihnen bleiben wird. Dann kämpfen sie mit einer unglaublichen Bürokratie. Sie sind ständig übermüdet, sie sind immer in Sorge, sie sind eigentlich immer zerrissen, kümmern sie sich genug um ihre beiden gesunden Kinder. Und dieses kranke Kind braucht überhaupt alle Fürsorge und alles, was man dem Kind nur geben kann und alle Zeit, die man investieren kann. Und dieser große Bruder, in Anführungsstrichen mit 10 Jahren ist man ja noch nicht erwachsen, das wird aber sein ganzes Leben eigentlich, wird ihn das begleiten, diese Fürsorge für dieses Kind, das quasi am Leben teilnimmt, obwohl man nicht wirklich merkt, wie es am Leben teilnimmt. Und wie Clara Dupont-Monod das beschreibt, das ist so, also mit so einer ruhigen Stimme und so liebevoll, diese Zuneigung und auch die Verzweiflung, die spürt man in jeder kleinen Szene. Und das zweite Kapitel ist dann die Geschichte der Schwester. Da ist es total das Gegenteil. die trägt so eine Wut auf dieses Kind mit sich rum und kommt damit auch nicht klar, dass dieses Kind jetzt praktisch alle Aufmerksamkeit fordert und sie praktisch nur noch so nebenher läuft in dieser Familie. Damit kann sie gar nicht so gut umgehen. Sie tritt auch einmal gegen diese Wippe. Da zuckt man dann auch so ein bisschen zusammen, aber man kann dieses Kind ja eigentlich auch verstehen. Da ist ein krankes Kind, das alle Aufmerksamkeit und alle Liebe und alle Zuneigung und alle Fürsorge fordert. Und die zwei Großen, das muss man dann als Eltern irgendwie ausbalancieren, brauchen ja auch genauso viel Liebe und Zuneigung und Fürsorge. Werden ja nicht plötzlich von ganz alleine groß. Und dann gibt es so eine Szene, die Eltern können einfach nicht mehr, sie sind am Ende ihrer Kräfte und sie beschließen dann, dass dieses Kind zu Nonnen in eine Pflegeeinrichtung gegeben wird und sie holen es dann immer ab und zu wieder nach Hause. Und daran verzweifelt dieser Bruder fast. Also der weiß gar nicht, wohin mit sich. Der kann gar nicht mehr glauben, dass er jetzt auch noch, dass er jetzt wieder Kind sein darf, dass er jetzt wieder ganz normal ein Junge sein darf in dieser Familie. Und das, also wenn man alleine, wenn man diese Sprache liest, das geht schon wirklich durch und durch. Und ich werde euch nicht erzählen, wie das dritte Kapitel ausgeht oder wie es überhaupt, wie das dritte Kapitel ist, denn es wird sich dann nochmal alles verändern für diese Familie und das ist so warmherzig und so liebevoll erzählt. Das ist ein Buch, trotz des schweren Themas. Trotz des schweren Themas hat man wirklich man hat diese Bilder vor Augen, wie diese Kinder da miteinander umgehen, wie diese ganze Familie sich umeinander kümmert, Eltern und Kinder um Kinder. Und man sieht die Szenen, die da ablaufen, wenn dieser Junge unter den Bäumen liegt und die Pappeln rauschen und man hat das Gefühl, es ist wie, sie beschreibt das auch in ein paar Sätzen so, auf dem Hof fühlte es sich manchmal so an, als wäre man von gigantischen, in der Bewegung erstarrten Wellen umgeben, auf denen grüne Gischt schäumte. Wenn Wind aufkam und an den Bäumen rüttelte, hörte man ein Meeresrauschen. Das erinnerte der Hof an eine sturmumtoste Insel. Und genauso kommt man sich vor, dieses kleine Gefüge da auf diesem Hof, wo Menschen ein- und ausgehen aus dem Dorf und die trotzdem so für sich, auf sich allein gestellt sind. Hier geht es so um ganz viel, um Toleranz, um Zuneigung, was eine Familie aushält. Und ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch gelesen, das hieß »Einer trage des anderen Last«. Das gibt es gar nicht mehr, das war in der DDR. Und da ging es auch darum, dass eine Familie ein Kind bekommt, das sich nicht normal entwickelt. Und das anders sein wird einfach. Und mit wie viel Liebe das Kind dann umsorgt wird, das ist genau, hier ist das genauso. Es ist unglaublich viel Liebe und Zuversicht und Hoffnung in dieser Familie, trotz dieser schweren Last, die sie tragen müssen. Aber es ist kein trauriges Buch. Es ist ein Buch voller Hoffnung und voller Kraft und voller Menschen, die alles füreinander bereit sind zu tun und die immer versuchen, dem anderen das Schwere nicht aufzuhalsen. Es hat mich unglaublich beeindruckt. Sie ist auch ausgezeichnet worden für dieses Buch in Frankreich. Das reizt mich sowieso immer schon, wenn da hinten drauf steht, Preise bekommen für das und das. Und, und dieses Buch hat den Prix Goncourt de Lucens, bestimmt wieder total falsch ausgesprochen, bekommen und ja, es ist ein wunderbares Buch. Es poetisch klingt, ganz, ganz hervorragend.
Es klingt total schön. Es klingt nach einem Buch, was ich unbedingt direkt gern eigentlich lesen möchte. Hast du es gekauft?
Ja, es ist meins. Es ist meins. Muss ich mir überlegen.
Leistest du es mir mal aus irgendwann?
Aber natürlich.
Ich schwöre auch, ich bringe es wieder. Es wird zurück in das Regal.
Davon gehe ich aus. Ja, das wird also auch eins meiner Lieblingsbücher sein. Ich habe schon hier mal im Gespräch gesagt, dass es, ja, ich glaube, es wird, obwohl das Jahr noch sehr jung ist, man soll ja nicht gleich so vorgreifen, wer weiß, was mich noch alles erwartet in diesem Bücherjahr, Aber es wird auf jeden Fall zu meinen Lesehighlights gehören. Es ist einfach beeindruckend, wie diese Autorin dieses Buch, diese Geschichte aufgeschrieben hat. Hm. Und es ist gar nicht so dick. Es hat nur, hier hängen auch überall Post-its drin von kleinen Stellen, die ich mir gemerkt habe oder wo ich dann nochmal reingucke. Es hat nur 173 Seiten, so geballt, voller Emotionen und ganz, ganz toll. Und man braucht keine Angst vor dieser Geschichte zu haben. Es ist einfach unglaublich warmherzig und in einer ganz fantastischen Sprache erzählt. Ja, das ist so ein Lieblingsstück.
Ja.
Aber ich sehe, du hast auch noch ein Lieblingsstück mitgebracht.
Ja. Und es ist auch ein dünnes Buch tatsächlich. Es hat, lass mich gucken, 158 Seiten.
Und von einem ganz großartigen Autor.
Von einem Autor, den ich ja quasi wiederentdeckt habe. Und zwar ist das Zoran Drevenka. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Es geht um das Buch Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück. Es ist erschienen bei Hansa und ich kenne Zoran Drevenka eigentlich aus meiner Jugend, denn ich habe damals ein Buch von ihm gelesen, das hieß Der letzte Engel. Da gibt es tatsächlich leider den ersten Band so nicht mehr. Es gibt nur noch den zweiten, warum auch immer. Aber das war ein Buch, was mich damals total gefesselt und begeistert hat. Und dann hat er, glaube ich, das war vor einem Jahr ungefähr, habe ich ein Jugendbuch von ihm gelesen, Wir. Fand ich auch so großartig und mir ist erst am Ende des Buches aufgefallen, als ich dann in mein Regal geguckt habe und das dazustellen wollte, ist mir aufgefallen, dass ich schon ein Buch von ihm im Regal habe und das war Der letzte Engel. Deshalb war ich total aufgeregt, als ich jetzt sein neues Buch bei uns in der Buchhandlung entdeckt habe. Ich musste es natürlich sofort mitnehmen.
Mhm. Und es hat so einen interessanten Titel.
Ja, genau. Und der schreibt einfach auf eine Art und Weise, die ist einfach einzigartig, kann man nicht anders sagen. Und ich möchte zu Anfang einfach gerne ein kleines Stück daraus vorlesen. Die ersten Sonnenstrahlen kriechen über das Fensterbrett, schlängeln sich am Vorhang vorbei und lassen sich in das Wohnzimmer fallen. Sie schauen sich um und entdecken einen Sessel, eine Leselampe und zwei Koffer, die neben der Haustür stehen. Die Sonnenstrahlen wandern den Sessel hoch und erst als sie sich auf der Kopflehne niedergelassen haben, bemerken sie den Jungen auf dem Boden. Es sieht aus, als würde er im Sitzen schlafen. Doch als die Sonnenstrahlen näher herangehen, fällt ihnen auf, dass seine Augen offen sind und er geblendet in das Morgenlicht blinzelt. Der Junge hätte sie bestimmt mit einem Hallo begrüßt, da aber ein Klebeband über seinem Mund liegt, muss er vorerst die Klappe halten. Er ist 11 Jahre alt und ihm sind die Hände auf dem Schoß gefesselt. Sein Hintern schmerzt von dem Schneidersitz und die Arme fühlen sich an, als wären sie aus Holz geschnitzt. Die Sonnenstrahlen wandern den Rücken des Jungen hoch und vollführen einen kleinen Stepptanz auf seinen Schultern, ehe sie mitten in der Bewegung erstarren, als Schritte aus dem oberen Stockwerk zu hören sind. Der Junge schaut hoch. Das Geräusch der Schritte verstummt. Eine Spülung rauscht. Der Junge kratzt sich mit den gefesselten Händen an der Nase. Die Schritte kommen die Treppe herunter. Und dann kommt mein absoluter Lieblingssatz aus diesem Buch. Der Mann ist alt, richtig alt. Er ist so alt, dass sein Schatten ungeduldig von hinten schiebt, weil ihm der alte Mann zu langsam geht.
Herrlich.
So schön. Und also das ist die Anfangsszene und man fragt sich natürlich im ersten Moment, was zur Hölle ist in
passiert
diesem Buch
los?
Ist er entführt worden? Wird das jetzt ein Entführungsthriller für Kinder und Jugendliche? Nein. Es ist die Geschichte eines Opas und seines Enkels. Also es ist ein Jugendbuch. Ich glaube, es wird empfohlen so ungefähr ab 11 Jahren. Ich glaube, darunter würde ich es auch nicht empfehlen, weil es, wie der Titel schon sagt, mit dem Thema Krieg zu tun hat. So, und zwar geht es um Kai, der ist 11 Jahre alt und der liebt seinen Opa wirklich über alles. Opa ist sein bester Kumpel, Opa ist überhaupt der Allercoolste und Opa erzählt auch immer die tollsten Geschichten aus dem Krieg. Also, was er da für Heldentaten vollbracht hat und dass er 10 Mann nur mit seinen Fäusten weggeboxt hat und dass er aber im Krieg nie jemanden getötet hat, dass er immer nur der Held war. Und Kai in seinem jungen Alter glaubt das natürlich und Opa ist sein allergrößter Held. Und jetzt hat Opa aber ein ganz großes Problem. Opa ist nämlich dement und ihm entgleiten immer wieder seine Erinnerungen. Also es gibt Momente, in denen ist er total da und im nächsten Moment weiß er nicht mal mehr, wie er selber heißt. Und das ist natürlich für Kai ganz, ganz schwierig. Und Kai beschließt deshalb, dass er mit Opa in die Vergangenheit reist, in seine Kriegsjahre, um hoffentlich dann am Ende mit Opa, der sich an alles wieder erinnert, zurückzukommen. Also es hat ein leicht fantastisches Element, denn die beiden gehen gemeinsam vor die Tür und laufen wirklich in Opas Vergangenheit. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Opa sich auch nicht mehr an alles so richtig erinnert, aber er hat ja Kai dabei und Kai hat ja alle Geschichten gehört und ist quasi so ein bisschen Opas Gedächtnis. Schön. Und sie landen dann in den verschiedensten Geschichten, die er so erlebt hat. Und Kai merkt aber relativ schnell, dass diese Geschichten dann doch irgendwie ein bisschen anders abgelaufen sind, als Opa das immer so erzählt hat. Also, dass er vielleicht nicht gerade 10 Leute auf einmal weggeboxt hat. Und dass Krieg natürlich was ganz anderes ist, als er sich das so vorgestellt hat. Also viel weniger heldenhaft und natürlich auch schrecklich in bestimmter Art und Weise. Also ich finde, Zoran Drevenka hat eine sehr schmale Gratwanderung geschafft, weil es ist ja immerhin, es ist ein Jugendbuch ab 11 Jahren aufwärts und er schafft es, diesen Schrecken des Krieges und diese Sinnlosigkeit des Krieges, schafft er sehr gut darzustellen in sehr eindrücklichen Bildern, ohne dass es gruselig wird oder dass es zu viel wird, sage ich mal so, für das Alter. Und das ist, glaube ich, eine echt schwere Aufgabe. Also es geht in diesem Buch auch nicht um einen bestimmten Krieg, das sagt er auch ganz klar an einer Stelle, weil es überhaupt nicht wichtig ist, was für ein Krieg das ist, mit dem Opa gekämpft hat, weil eben alle Kriege
schrecklich irgendwo sind.
Schrecklich und sehr, sehr ähnlich sind.
Sinnlos sind.
Genau. Und es ist eine Geschichte über Krieg, aber auch natürlich eine Geschichte über diesen Enkel und seinen Opa und wie sich die Beziehung zwischen den beiden natürlich verändert. Und es ist so einzigartig und toll geschrieben. Also ich finde es großartig. Und ich finde, es ist auch nicht nur was für Kinder und für Jugendliche, sondern für alle, die auch gerne so besondere Jugendbücher mögen. Und ich liebe ja alles, was so ein bisschen anders ist, sage ich mal so, als das, was man so standardmäßig kennt. Und ich liebe auch gerade wirklich gute Jugendbücher. Und deshalb kann ich das eigentlich nur allen empfehlen, die offen für sowas sind. Also hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und es sind auf diesen 150 Seiten wird so viel erzählt und auch mit so einer Ehrlichkeit. Also wir wissen natürlich, Kai stellt sich ja so vor, dass er seinen Opa aus der Demenz rettet. Und dass, wenn er nach Hause zurückkommt, dass dann alles wieder, ne, so ist, wie es früher mal war. Und wir wissen natürlich als Erwachsene, dass das eben nicht so ist. Und da geht Zoran Drevenka auch sehr realistisch an diese Sache dran, aber trotzdem mit so einer Liebe zu seinen Figuren, dass ich das großartig fand einfach. Also ein ganz, ganz tolles Buch. Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück.
Einfach schon.
Ja. Bei Hansa. Bei Hansa, genau.
Genau. Ach, wir haben schon schöne Bücher heute ausgesucht, finde ich. Aber Nico toppt jetzt alles.
Nico kommt jetzt mit was ganz Spezielles um die Ecke.
Genau, Mathe
ist schon gespannt.
Mathematik.
Jetzt kommt wieder Mathe. Jetzt komme ich zu einem Buch, das ich überhaupt nicht vorhatte zu lesen. Das ist aber auch diese Gefahr, als in einer Buchhandlung zu arbeiten. Denn da liegen immer diese Bücher rum und dann denkt man, ach, dann lese ich mal ein bisschen rein, nur ein bisschen und dann noch ein bisschen mehr und irgendwann, dann ist man drin und kommt nicht mehr raus. Und im Grunde, so ging es mir auch bei diesem Buch, denn das Buch heißt Warum Mathematik fast alles ist und wie sie unser Leben bestimmt von Kit Yates. Und das ist wirklich so eins, wo man nicht mehr aufhören kann zu lesen, denn Kit Yates ist ein sogenannter mathematischer Biologe. Also es ist nicht so einfach so ein Mathebuch, wo dann jetzt nur die Formeln stehen und Zahlen und wird man damit totgeschlagen so ungefähr. Sondern alles, er hat immer mit der Realität zu tun. Also er hat ganz viele Beispiele dafür, wie Mathe denn in unserer Welt funktioniert und wo sie denn Einfluss hat. Also beispielsweise hat er dann eine Geschichte, wo eine Zeitschrift hatte Umfragen gemacht in Amerika, also vor schon fast 100 Jahren. Und damit haben sie immer rausgefunden, wer der nächste Präsident wird. Und das hat zweimal super geklappt. Und dann dachten sie beim dritten Mal, klappt natürlich wieder. Und dann lagen sie völlig falsch. Also nicht nur falscher Präsident, sondern auch völlig falsche Zahlen und sowas. Und er geht dann auch immer so ein bisschen darauf ein, also was dabei falsch gehen kann und warum das denn auch falsch geht und wie das denn richtig funktioniert. Und in dem Fall war das eben so, dass dass die Umfrage eben nicht repräsentativ war, weil sie hatten zwar ganz viele, also 1000 Leute wirklich befragt, also wirklich ganz viele Menschen, aber sie haben nämlich aus Versehen sehr wohlständige Menschen gefragt. Also dadurch, wie sie die an die rangegangen sind und wie sie die ausgewählt haben, kam nicht dazu, dass sie hauptsächlich reichere Menschen befragt haben. Und der Präsident, der dann am Ende Präsident geworden ist, der Kandidat war halt sehr für die ärmeren Menschen eben, hatte er eingestanden. Und die waren dann natürlich sehr, sehr viel für ihn und haben dann für ihn gestimmt. Und dann lagen die natürlich völlig falsch. Und dann, dann geht er auch beispielsweise in einem Kapitel, geht es um Gerichtsverfahren, wo dann Mathematik in Gerichtsverfahren helfen kann, aber auch eben durch einen Fehler irgendwie völlig das Urteil dann verfälschen kann. Und dann beispielsweise ist da eine Frau, wird angeklagt und wird vorgeworfen, ihre beiden Kinder umgebracht zu haben.
Oh.
Und dann gibt es einen Experten, der behauptet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Kinder in einer Familie an einem plötzlichen Kindstod sterben, 1 zu 74 Millionen beträgt. Mhm. Und besonders die, also die Jurymitglieder und auch der Richter haben dann, wir hören sowas und dann denken sie immer, oh, das ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich, also wirklich, die muss ja schuldig sein ungefähr. Also dann hat das eben so eine große Wirkung auf das Urteil. Und später stellt sich dann raus, oder er nimmt dann auch nochmal diese Berechnung, wie er darauf gekommen ist, dann auseinander im Grunde und zeigt dann die ganzen Fehler auf, die dabei eben nicht berücksichtigt wurden und wie dann falsch addiert wurde und dass die Wahrscheinlichkeit im Grunde erstmal viel größer ist, dass sowas auch passiert und dass eben auch viele Sachen, die überhaupt nicht damit eingeflossen sind, also beispielsweise genetische Bedingungen oder dass eben auch was anderes passieren könnte, als jetzt eben einfach plötzlicher Kindstod, sondern eben andere Verletzungen oder sonstiges Krankheiten. Und genau, dann gibt es auch noch, dann gibt es ganz, ganz viele Geschichten. Also,
an Geschichten wird die Mathe erklärt, sozusagen.
Genau, und wie die dann auch wirklich...
super Buch.
Auch so ein bisschen, genau, wo man dann auch selber darauf achten kann. Also beispielsweise in der Werbung gab es auch eine Werbung, die haben dann da so ein großes Unternehmen, auch sehr bekannt, ich sage jetzt nicht den Namen, die haben dann auch später einen Ärger dafür deswegen gekriegt, weil sie haben dann damit Werbung gemacht, die haben irgendwie sowas gesagt wie 7 von 10 befragten Personen sagen, das Produkt hat ihr Leben verbessert, so ungefähr. Und das klingt dann erstmal schön, so, oh, 7. Das ist ja, aber dann zeigt er eben auch, was daran so problematisch ist. Also beispielsweise haben sie jetzt wirklich nur 10 Personen befragt, also das man kann ja auch selbst eine Person, die das anders findet, dann völlig verfälschen als dieses Ergebnis. Aber sie hätten auch theoretisch 100 Personen fragen können und dann auch sagen können, 7 von 10 Personen. Also, und gleichzeitig, und ein der größten Problem ist eben, dass sie auch diesen Test ja selber durchgeführt haben. Und im Grunde können sie den immer wieder durchführen. Also wenn sie sagen, jetzt fragen sie 10 testen die 10 Personen und dann sagen nur 5, das ist toll. Dann sagen die, ja, das klappt nicht so richtig. Dann fragen wir nochmal 10 Leute und die sagen dann 7, oh, das klingt schon besser und dann benutzen wir das eben. Und eben sowas, auf sowas geht er auch rein und eine meiner Lieblingssachen, Geschichten war dann auch über einen Algorithmus oder eher 2 Algorithmen. Denn da wollte jemand ein Buch kaufen und das gab es eben nicht mehr so normal im Handel. Er wurde nicht mehr gedruckt und dann hat er im Internet geguckt, okay, möchte ich dann eben gebraucht kaufen. Und dann hat er nur 2 Angebote gefunden und bei beiden Angeboten hat das Buch über 2 Millionen Dollar gekostet.
Boah.
Und das war jetzt kein super wertvolles Buch eigentlich, aber die Preise waren eben 2 Millionen. Und dann hat er eben herausgefunden, wie denn der Algorithmus auf diese 2 Millionen gekommen ist.
Ja.
Denn der eine Anbieter hatte das Buch gar nicht auf Lager. Also hat er eben so einen Algorithmus verwendet, der geguckt hat, wo wird das Buch verkauft. Und dann hat er eben darauf Geld, also nochmal was aufgerechnet. Also irgendwie jetzt 60% mehr verlangt. Denn wenn jemand das Buch bei ihm kaufen will, dann kauft er das eben bei dem anderen und verkauft das dem Kunden. Ach. Und da er dann eben 60% mehr verlangt hat, kann er damit eben Gewinn machen. Und das Problem war, dass der andere Anbieter, der das Buch hatte, der hatte einen anderen Algorithmus und der hat das eben so berechnet, dass er immer das Buch am günstigsten anbieten wollte. Mhm. Also jetzt irgendwie beispielsweise 10% günstiger als der andere Anbieter.
Mhm.
Und als der zweite Anbieter das dann so teuer angeboten hat, hat der erste dann geguckt, das ist ja teurer, dann kann ich das nochmal höher machen. Also muss ja nur 10% günstiger sein. Und der zweite hat dann wieder geguckt, oh, das ist ja teuer geworden, dann muss ich ja wieder mehr verlangen.
Ach du lieber Himmel.
Ach du Gott.
Genau, dann ging das eben, dann war kein Mindestwert und dann ging das eben immer weiter.
Ja.
Und das sind eben ganz tolle Geschichten dabei und macht auch richtig Spaß, das zu lesen und dann auch, wie er das denn so aufschlüsselt, was denn überhaupt passiert ist und auch die Gefahren dabei, was denn passieren kann. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also wirklich. Auch so ganz verrückte Sachen. Ich verrate jetzt nicht, was die McNugget-Zahlen sind. Also,
okay, muss man also selber lesen.
Genau, das ist wirklich, wirklich ein schöner Spaß. Also es ist Mathe, aber sehr humorvoll. Also wirklich
Das muss man kein Mathe-Genie sein, genau, das, um das Buch zu verstehen.
Genau, das erklärt er immer sehr super, super toll und immer sehr, ja auch immer aufs Leben bezogen, also wirklich auf die Wirklichkeit.
Ja.
Ah, genau, und ist beim Piper erschienen und dann muss ich noch einmal die Übersetzer, die sind mehrere. Genau, von Monika Niehaus und Bernd Schuh ist das übersetzt worden.
Okay. Also ein schönes Buch für zwischendurch.
Genau.
Und genau. Für Menschen, die sich gerne mit Zahlen und Mathematik überhaupt beschäftigen.
Ja.
Und trotzdem sehr unterhaltsam.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Ja, ihr Lieben. So, jetzt sitzen wir immer noch bei Kaffee und Kuchen.
Ja, mein Eis ist schon geschmolzen. Oh. Carola hat uns extra Vanilleeis zu unserem Schokokuchen hier gegeben, aber ich wollte hier nicht im Hintergrund so rumknuspern und jetzt ist mein Eis schon geschmolzen, leider.
Dann kannst du es dir gleich zu Gemüte führen.
Ja.
Ja, das waren sie, unsere Buchtipps. Und ihr könnt es zwar nicht sehen, weil es ist ja ein Podcast, logischerweise könnt ihr nicht sehen, wie wir wohnen, aber wir haben uns euch ja so ein bisschen darüber erzählt und hoffen, dass es euch ein wenig Spaß gemacht hat, euch unterhalten hat, dass ihr Buchtipps dabei gefunden habt, die euch neugierig gemacht haben. Und wünschen euch einfach ganz viele tolle Lesestunden, mit egal, was ihr gerade am Wickel habt, wo ihr gerade versinkt in den Geschichten. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Kommentare habt, schreibt uns gerne. Wir sind immer für alle Anregungen dankbar, was wir verbessern können, was euch vielleicht mehr interessiert, was wir vielleicht auch mal irgendwie in unseren Podcast unterbringen können. Und die nächste Folge vom Podcast Hörstoff der Hamburger Buchhandlung kommt wieder von den Bücherliebhaberinnen. Sind alles nur Damen oder Frauen. Kommt von den Schweizer Fachinformationen hier in Hamburg. Und die haben mit Sicherheit ganz viele tolle Buchtipps für euch parat. Wir können euch noch nichts verraten, denn es ist bei denen alles streng geheim.
Streng geheim.
Aber es wird mit Sicherheit sehr unterhaltsam. Also habt es fein, habt einen guten Monat. Wir hören, lesen uns wieder, wann immer ihr Lust habt. Und wir sagen für heute Tschüss, macht's gut.
Tschüss.